Er stand dort und starrte in den Himmel. Er konnte seinen Augen nicht glauben. Es war, als würde er den Himmel zum ersten Mal sehen. Gewissermaßen stimmte das auch. Auch wenn es derselbe Himmel war, den er schon so oft gesehen hatte, er sah ihn aus einer völlig neuen Perspektive. Er sah ihn durch ein Loch in seinem Dach. Wenn du letzte Woche da warst, dann erinnerst du dich hoffentlich an die Predigt über Markus 2, Vers 1 bis 12, wo beschrieben wird, wie Jesus nach Kapernaum zurückgekehrt war. Und wenn du letzten Sonntag nicht da warst, dann kannst du es dir ja über einen Podcast ganz leicht nochmal anhören. Schnell hat es sich im Ort rumgesprochen, dass Jesus im Haus war, vermutlich in Petrus' Haus. Menschen strömten von allen Seiten heran, um denjenigen zu sehen und zu hören, von dem einige behaupteten, er wäre der Messias. Es kamen so viele, bis schließlich der ganze Eingang verstopft war. Und mitten in diese Menge herein kamen vier Leute, die ihren gelähmten Freund trugen. Als ihnen klar wurde, dass sie durch die gewaltige Menschenmenge nicht in der Lage sein würden, ihren Freund zu Jesus zu bringen, da stiegen sie Petrus aufs Dach und machten ein Loch und ließen ihren Freund auf seiner Trage direkt vor Jesus runter. Als Jesus ihren Glauben sah, da vergab er ihm seine Sünden, wies die Schriftgelehrten zurecht und heilte den Gelähmten. Das war passiert. Und aufgrund dieser Geschehnisse haben wir über die Eigenheiten der vier Männer nachgedacht, die Petrus seinen Dachschaden verpasst haben. Und dabei haben wir bei ihnen vier Charaktermerkmale gesehen, die wir ebenfalls entwickeln sollten. Das war erstens ihre Liebe. Wenn ihr das Neue Testament lest, dann seht ihr, dass Jesus im Prinzip keine neuen Gesetze eingeführt hat, sondern nur die Gebote des Alten Testaments erklärt und verfeinert hat. Aber ein neues Gebot hat er gegeben. Johannes 13, Vers 34, da hat er gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Liebe soll unser Leben bestimmen. Dann zeichnete diese vier Freunde auch ihr Traum aus. Sie hatten einen Traum von dem, was geschehen könnte, wenn Jesus ihren Freund berühren würde. Sie wussten, dass es eigentlich unmöglich ist, dass ein Gelähmter plötzlich wieder gehen kann, aber sie träumten davon. Und das Schöne ist, wir dürfen Großes träumen, denn wir haben einen großen Gott. Und wir wissen aus Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Nur weil etwas noch nie zuvor getan wurde, heißt das nämlich nicht, dass es nicht getan werden kann. Außerdem zeichnete diese Freunde auch ihr Einsatz aus. Sie hätten wahrscheinlich jede Menge Dinge tun können, die nicht darin bestanden, einen Mann auf einer Trage quer durch die Stadt zu tragen, eine Leiter hinaufzusteigen und ein Loch in ein Dach zu reißen. Aber sie setzten sich dafür ein, dass ihr Traum in Erfüllung gehen konnte. Was bist du bereit zu tun, damit dein Traum in Erfüllung geht? Und zuletzt haben wir uns ihre Zusammenarbeit angesehen. Denn letztlich hätte es keiner von ihnen alleine geschafft, ihren Freund zu Jesus zu bringen. Sie alle wurden dafür gebraucht. Sie mussten in Einheit zusammenarbeiten, um diesen Job zu erledigen. Und genauso ist es in einer Gemeinde. Immer wieder wird die Gemeinde mit einem Körper verglichen, der aus unterschiedlichen Gliedern besteht. Jedes Glied hat dabei eine andere Aufgabe. Aber jedes Glied ist wichtig. Und deshalb müssen auch wir so zusammenarbeiten, wie wir es in 1. Petrus 4, Vers 10 lesen können. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das ist, worüber ich letzte Woche gepredigt habe. Aber das ist nicht das, worüber ich heute predigen möchte. Nichtsdestotrotz sollten wir uns merken, dass wir als Gemeinde Liebe füreinander und für Gott entwickeln müssen, um Jesu Gebote zu erfüllen. Wir müssen Träume für unsere Zukunft und für die Zukunft der Gemeinde haben, denn sonst können sie nicht in Erfüllung gehen. Wir dürfen aber nicht einfach nur abwarten, bis die Träume vielleicht irgendwann mal in Erfüllung gehen, sondern wir sollen unser Möglichstes dazu beisteuern. Und das sollen wir gemeinsam tun, in Einheit, weil wir aufeinander angewiesen sind. Aber jetzt möchte ich nicht weiter darüber reden, denn das ist, worum es letzte Woche ging. Aber heute ist heute. Und heute geht es um eine andere Frage. Letzte Woche wollten wir wissen, was das für Typen waren, die einfach so ein Loch ins Dach von Petrus Haus gemacht haben. Heute geht es um eine andere Frage. Eine andere Frage, die beantwortet werden muss. Und die lautet: Wer hat das Loch im Dach eigentlich wieder repariert? Habt ihr noch nie drüber nachgedacht, oder? Es ist euch vielleicht noch nie wirklich aufgefallen oder es hat euch vielleicht auch nie wirklich beschäftigt. Aber was war, nachdem all die Aufregung abgeklungen war? Der Gelähmte nach Hause gegangen war, sollte er ja. Seine Freunde voller Freude weggegangen waren, die Menschenmenge sich verwirrt aufgelöst hatte, die Schriftgelehrten sauer davongestapft waren. Jesus und seine Jünger einfach mal etwas Ruhe suchten. Da war immer noch ein großes Loch mitten im Dach. Und deshalb ist das unsere Frage. Wer hat das Dach wieder repariert? Wer hat sich die Zeit genommen, um das Dach zu flicken? Ich meine, irgendjemand musste es machen. Es hat sich nicht selbst repariert. Manchmal ist es leicht, so sehr in unserer Begeisterung gefangen zu sein, dass wir diese alltäglichen Dinge, die unser Leben ausmachen, völlig vergessen. Ich hoffe, die meisten von euch waren schon mal auf einer christlichen Freizeit oder auf irgendeinem anderen christlichen Event. Und ich hoffe, die meisten von euch sind dabei, wenn wir nächste Woche auf unserer Gemeindefreizeit sind. Bei solchen Events, da lassen die Redner Gottes Wort lebendig werden. Die Musik vermittelt uns das Gefühl, unmittelbar im Thronraum Gottes zu sein. Und die Gemeinschaft ist einfach nur unglaublich. Aber das ist nicht das ganze Leben. Wenn Gelähmte laufen und Blinde sehen, dann ist das wunderbar. Aber es kommen auch Zeiten in unserem Leben, in denen einfach nur das Dach repariert werden muss. Und jemand muss das tun. Aber bevor wir herausfinden können, wer damals in Kapernaum das Dach repariert hat, können wir etwas eingrenzen, wer es vermutlich nicht repariert hat. Und bitte entschuldigt, wenn ich jetzt ein paar übertriebene Stereotype verwende, um euch zu zeigen, worum es geht. Da wären nämlich zunächst einmal die Schaulustigen, die das Dach vermutlich nicht repariert haben. Diese Menschen, die waren bei der ganzen Angelegenheit überhaupt nicht wirklich beteiligt. Sie waren einfach nur dort, um zu sehen, was geschehen würde. Sie waren nicht wegen Jesus gekommen, nicht wegen seiner Lehre oder seinem Leben. Sie waren einfach gekommen, weil Jesus sagte, dass er Gott sei. Und sie hatten noch nie jemanden gesehen, der sich selbst Gott nannte. Neugierde ist eine seltsame Sache. Du kannst dem Durchschnittsmenschen erklären, dass es 10.987.654.321 Sterne im Universum gibt. Und er wird ja einfach so glauben. Oder auch nicht. Aber wenn du ihm sagst, Vorsicht, frisch gestrichen, dann muss er das unbedingt ausprobieren. Warum? Weil wir Menschen neugierig sind. Und ich glaube, solche Schaulustigen gibt es auch in unseren Gemeinden. Menschen, die belustigt zuschauen, wenn irgendwo irgendwas geboten wird. Menschen, die begeistert zusehen und vielleicht auch zujubeln, aber weiterziehen, sobald es irgendwo anders was zu sehen gibt. Es sind diese Leute, die unentwegt von einer Gemeinde zur nächsten hüpfen. Es sind diejenigen, die konsumieren wollen, ohne sich engagieren zu müssen. Das sind vielleicht echte Gläubige, aber sie sind nicht wirklich daran interessiert, zum Werk der Gemeinde beizutragen. Und vor allem sind sie nicht dazu bereit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Diese Schaulustigen binden sich niemals in eine Gemeinde, oder an eine Gemeinde. Sie gehen keine Verpflichtungen ein, nehmen gar nicht so richtig teil und geben nicht mehr als ein Trinkgeld. Und wenn sich die Gemeinde auf sie verlassen müsste, dann wäre sie verlassen und würde wohl auch bald eingehen. Stattdessen sind sie ständig unterwegs. Wenn es irgendwo kostenlose geistliche Nahrung gibt, dann sind sie da. Aber sie nehmen immer nur und geben nie was zurück. Diese Schaulustigen, die sind aufgeweckt und begeistert. Sie erzählen von der letzten Lobpreisband, die sie haben singen hören, oder von dem letzten Prediger, den sie haben predigen hören. Sie erzählen, wie großartig die Lobpreismusik in dieser Gemeinde und wie großartig der Prediger in jener Gemeinde ist. Aber sie nehmen immer und sie geben nie zurück. Sie reden viel und bekommen dennoch nicht viel erledigt. Die Sache bei ihnen ist, dass sie so aussehen, als würden sie viel tun. Sie sind ja überall dabei. Ich meine, sie sind begeistert und sie können viel erzählen, aber sie reparieren keine Dächer. Und so war die erste Gruppe von Menschen nicht wirklich wegen Jesus da, sondern einfach nur, um ihre Neugierde zu befriedigen. Sie wären genauso schnell die Straße hinuntergerannt, um einem Affen beim Fahrradfahren zuzugucken. Aber ich glaube nicht, dass sie interessiert daran waren, ein Dach zu reparieren. Genauso glaube ich, dass die ganzen Kritiker es nicht getan haben. Diese Leute waren nicht annähernd so interessiert daran, das Reich Gottes aufzubauen, wie es in die Luft zu jagen. Sie waren nicht da, um zu helfen, sondern nur um zu behindern. Wir lesen von ihnen ja in Markus 2, Vers 6 und 7, da heißt es: Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Der einzige Grund, weshalb sie das Loch im Dach repariert hätten, wäre, wenn das Jesu Ruf geschädigt hätte. Aber das tat es nicht, also taten sie es auch nicht. Das Problem ist nur, dass es heutzutage immer noch Menschen wie diese gibt. Leider auch in christlichen Gemeinden. Ich denke, ihr kennt diese Art von Christen, oder? Sie lassen dich schreiben, singen, spielen, malen, schnitzen oder predigen, aber nur so, wie sie es tun würden, wenn sie es könnten. Sie sind nie zufrieden, wenn etwas nicht genau so getan wird, wie es ihnen gefällt. Und deshalb sind sie letztlich auch mehr daran interessiert, ihr kostbares Wissen weiterzugeben, als tatsächlich zu helfen. Nein, die Kritiker waren zu beschäftigt damit, eine Diplomarbeit über die richtigen Methoden der Dachkonstruktion und die theologischen und philosophischen Verzweigungen des ganzen Projektes zu verfassen, anstatt zu helfen, etwas zu erledigen. Nein, sie haben das Dach ganz bestimmt nicht repariert. Aber dann gibt es in unseren heutigen Gemeinden ja auch noch diese traditionellen Gottesdienstbesucher. Also diejenigen, die Woche für Woche im Gottesdienst sitzen und dafür sorgen, dass die Reihen im Saal nicht so leer aussehen. Ich glaube, die haben das Dach auch nicht repariert. Sie waren immer da, wenn Jesus predigte. Sie waren zuverlässige Nachfolger. Aber sie interessierten sich nur für sich selbst. Ich meine, die waren noch nicht mal dazu bereit, zur Seite zu gehen, damit der gelähmte Mann überhaupt zu Jesus kommen konnte. Es war ihr Mangel an Mitgefühl und Liebe, der es überhaupt erst nötig gemacht hatte, dass das Dach abgedeckt werden musste, weil sie im Weg standen. Übrigens glaube ich, dass es auch in unseren Gemeinden heute Leute gibt, die schuld daran sind, dass andere nicht zu Jesus kommen können. Und nicht selten sind das eben jene traditionellen Bankwärmer, die da sind, weil man das halt so macht. Ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwo anders in einem Gottesdienst wart, dass sich die Gemeindesäle in der Regel von hinten nach vorne füllen? Das ist so. Genauso wie sich die Sitzreihen häufig von außen nach innen füllen. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Weil die meisten Gottesdienstbesucher nicht auffallen möchten und stattdessen lieber möglichst schnell wieder verschwinden wollen. Aber einfach mal nur zum drüber nachdenken. Ist es nicht besser, wenn du das Gefühl hast, beobachtet zu werden, als wenn es jemanden trifft, der nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder einen Schritt in den Gottesdienst wagt und sich gern einfach unauffällig hinsetzen möchte, um das Wort Gottes zu hören? Ein Pastor berichtet aus einer Gemeinde, in der sie Woche für Woche 25 Besucher mehr hatten, als sie Sitzplätze anbieten konnten. Wäre ein Traum, ne? Wünschen wir uns auch. Während einer Mitgliederversammlung diskutierten sie darüber, ob sie ihr Gebäude irgendwie erweitern und gleichzeitig auch noch die Parkplätze vergrößern konnten. Und schließlich meldete sich ein Mann, der bereits seit 40 Jahren zur Gemeinde gehörte, und fragte, warum sie den Parkplatz und das Haus überhaupt ausbauen müssten. Er hätte schließlich immer einen Platz zum Parken und auch einen Platz zum Sitzen. Aber schließlich erzählte ein junges Mädchen aus derselben Gemeinde, dass sich ihr 26-jähriger Bruder, der bereits seit 10 Jahren nicht mehr in der Gemeinde gewesen war, nochmal dazu entschieden hatte, den Gottesdienst zu besuchen. Er wollte sich mal den neuen Pastor ansehen und rausfinden, was in der Gemeinde denn so los war. Aber er kam etwas zu spät und es gab keine Parkplätze mehr. Also fuhr er wieder nach Hause. Und das war's. Die Gläubigen, die sich die besten Parkplätze gesichert hatten, haben sich vielleicht einen kleinen Spaziergang gespart. Aber möglicherweise hat das diesen jungen Mann die Ewigkeit gekostet. Ich hoffe, die Zeit wird kommen, in der auch wir wieder anfangen müssen, weiter weg zu parken, damit es genügend Parkplätze für Gäste gibt. Und ich hoffe, dass auch bei uns bald die Reihen von vorn nach hinten gefüllt werden müssen, damit hinten noch genügend unauffällige Plätze für Besucher da sind. Aber wie dem auch sei, ich denke, diese traditionellen Bankwärmer haben das Dach vermutlich nicht repariert. Ich bin mir übrigens noch nicht mal sicher, dass die 4 Dachabdecker geholfen haben, das Dach wieder zu reparieren. Ich meine, sie waren verantwortlich für Petrus Dachschaden. Sie hatten es selbst mit ihren eigenen Händen verursacht. Ihre Liebe, ihr Traum und ihr Tatendrang hatte sie überhaupt erst dazu gebracht, das Dach zu zerstören. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie es nicht wieder repariert hätten. Immerhin ist es viel einfacher mitzuarbeiten, solange die Spannung noch vorhanden ist. Es fällt uns viel leichter, uns in der Erwartung einer schönen Zeit einzusetzen, als etwas zu tun, nachdem wir eine schöne Zeit hatten. Ich mag es zu kochen und ich mag es auch zu essen. Aber ich bin nicht gerade sehr enthusiastisch dabei, wenn es darum geht, nach dem Essen den Tisch abzuräumen und zu spülen. Geht euch vielleicht ähnlich. Oder ist euch schon mal aufgefallen, dass die Leute mit viel mehr Begeisterung dabei sind, wenn es darum geht, den Hochzeitssaal zu schmücken, als am nächsten Tag wieder aufzuräumen? Es war wahrscheinlich keine bewusste Entscheidung von ihnen, das Loch nicht zu reparieren. Aber sie waren vermutlich einfach nur begeistert davon, dass ihr Freund wieder laufen konnte. Sie wollten ihn nach Hause bringen und ihn seinen Freunden und seiner Familie zeigen. Sie wollten die Erfüllung ihres Traums feiern und träumten eben nicht mehr von einem reparierten Dach. Und am Ende haben sie es vielleicht völlig vergessen. Ihre Liebe, ihr Einsatz und ihre Zusammenarbeit waren nötig, damit ihr Traum in Erfüllung gehen konnte. Aber repariert wurde das Dach vielleicht von anderen. Also, wer hat das Dach denn jetzt repariert? Ich weiß es nicht. Es steht nicht da, das wisst ihr selbst. Thomas zweifelte vielleicht daran, dass das alles überhaupt stattgefunden hatte. Judas beschwerte sich darüber, wie viel das alles kosten würde. Petrus war außer sich und klagte über das Loch in seinem Dach. Jakobus und Johannes stritten darum, wer von ihnen im Zeitungsbericht über das Wunder erwähnt werden würde. Und Paulus, der war ja da ja noch gar nicht dabei. Aber irgendjemand guckte nach oben, er sah das Loch, er sah die Not und behob sie. Er nahm sich seinen Werkzeuggürtel und tat, was getan werden musste. Und höchstwahrscheinlich stellte er dabei kein Schild auf, um allen zu zeigen, dass er gerade diese Arbeit tat. Ich glaube, im Reich Gottes gibt es viele solcher Leute. Ich denke da an Josef von Arimathea, der Jesus stillschweigend sein Grab abgab, wenn auch nur geliehen übers Wochenende. Oder ich denke an Noah, der 125 Jahre lang an seinem Boot arbeitete. Oder Stephanus und Philippus, die dazu bereit waren, sich um die Witwenspeisung zu kümmern, obwohl sie hoffnungslos überqualifiziert waren. Sie hatten Fähigkeiten und Begabungen, die weit darüber hinausgingen. Es werden ganz besondere Menschen gebraucht, um Löcher in Dächer zu schlagen. Menschen mit Liebe, mit Träumen, mit Einsatz und mit Zusammenarbeit. Aber wir brauchen auch Leute mit selbstloser Liebe, Demut und stillem Engagement, die bereit sind, Dächer zu reparieren. Demütige Leute. Und vielleicht war es sogar Jesus selbst. Der war demütig und Zimmermann. Aber ich meine, die Art von Menschen, von denen es in Gemeinden in der Regel eigentlich recht viele gibt. Menschen, vielleicht gerade wie du, Menschen, die Gäste an der Tür begrüßen, die Schriftlesung übernehmen oder an der Technik sitzen. Menschen, die sich um die Sonntagsschule kümmern oder im Musikteam die zweite Geige spielen. Solche Menschen, die kurz einen Putzlappen in die Hand nehmen, wenn ihnen ein Schmutzfleck auffällt. Menschen, die die Tische und Stühle stellen, wie sie gerade gebraucht werden. Oder Menschen, die ohne viele Worte Daueraufträge bei der Bank einrichten, damit die monatlichen Kosten einer Gemeinde gedeckt werden können. Ist euch jemals aufgefallen, dass nach einem gemeinsamen Mittagessen in unserer Gemeinde immer Leute dabei sind, die sich freundlich bedanken und dann verabschieden, während andere Leute da sind, die still und leise all das Geschirr wegräumen, den Boden fegen und die Stühle stellen? Sie machen das nicht, um dafür geehrt zu werden oder um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie machen es, weil sie Jesus und ihre Gemeinde lieben und weil sie wissen, dass die Dinge eben getan werden müssen. Und das ist die Art von Menschen, die das Werkzeug in die Hand nimmt, um unauffällig ein Dach zu reparieren. Und diese Art von Menschen, die ist unglaublich wichtig für eine Gemeinde. Auch wenn in der Regel kaum etwas von ihnen zu sehen ist. Und so ein Mensch hat wahrscheinlich das Dach repariert. Aber bevor ich nächste Woche nochmal über diesen Text predigen muss, möchte ich jetzt zum Abschluss gerne doch noch kurz zu dem kommen, worum es in dem Abschnitt eigentlich geht. Letzte Woche haben wir gesehen, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig lieben, dass wir träumen, dass wir Einsatz zeigen und dass wir zusammenarbeiten. Das ist ganz besonders wichtig in der Gemeinde. Einfach nur, damit die Gemeinde funktioniert und vorankommt. Aber noch viel wichtiger ist es, um Menschen zu Jesus zu bringen. Denn genau darum ging es den vier Dachabdeckern. Und das ist der Auftrag, den wir bekommen haben. Damit wir diesen Auftrag erfüllen können, wird jeder Einzelne in unserer Gemeinde gebraucht. Ganz egal, welche Begabungen und Fähigkeiten er auch haben mag. Wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam einbringen, was Gott uns gegeben hat, dann können wir Menschen zu Jesus führen. Und was passiert dann? Das ist das, worum es in dem Text ja eigentlich geht. In Markus 2, Vers 5, da lesen wir: Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus ihren Glauben sah, vergab er dem Gelähmten seine Sünden. Das war der wichtigste Moment im Leben des Gelähmten. Und es ist der wichtigste Moment in unserem Text. Das ist der Moment, in dem sich für den Gelähmten alles geändert hat. Dass er anschließend wieder laufen konnte, war nichts weiter als eine wunderbare Zugabe, ein Beweis für die Macht des Sohnes Gottes. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Er hat es bewiesen, indem er diesen Gelähmten geheilt hat. Aber was sollen wir damit anfangen? Wenn Jesus dir deine Sünden noch nicht vergeben hat, dann lass ihn das tun. lass es zu. Bitte ihn darum, dir deine Sünden abzunehmen. Denn wenn du das tust, dann kann ich dir versprechen, dass er sie dir vergibt. Ganz so, wie wir es in 1. Johannes 1, Vers 9 nachlesen können. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott hat die Macht, Sünde zu vergeben. Also nutz die Chance und lass dich reinigen. Wenn Jesus dir deine Sünden aber bereits vergeben hat, dann hast du einen anderen Auftrag. Und der steht in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Auftrag ist, wir sollen Menschen zu Jesus bringen. Auch wenn das heißt, dass wir dafür Dächer abdecken müssen. Und wir sollen mit am Reich Gottes arbeiten. Auch wenn das heißt, dass wir ganz unauffällig Dächer reparieren müssen. Alles, was wir dazu brauchen, ist Liebe zu Gott und unseren Menschen, unseren Mitmenschen. Den Traum, dass Menschen zu Jesus finden und die Bereitschaft, uns selbst voller Demut dafür einzusetzen. Und ich wünsche mir, dass wir genau das tun. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen von uns begabt hast. Und ich danke dir dafür, dass du Jesus, deinen Sohn, zu uns auf die Welt gesandt hast, dass er für uns stirbt, damit wir gerettet werden können. Und jetzt bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, unsere Begabung und unsere Liebe zu dir zu nutzen, um andere Menschen zu dir zu führen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie gerettet werden können. Ich bitte dich darum, dass du uns so sehr veränderst, dass du unsere Liebe zu dir und zu unseren Mitmenschen so stark wachsen lässt, dass wir wirklich alles tun, damit Menschen gerettet werden können. Ganz egal, ob das nun sein mag, dass wir in die Öffentlichkeit treten und ganz auffällig ein Dach abdecken, oder ob wir im Stillen voller Demut ein Dach wieder reparieren. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unsere Gaben zu nutzen, damit dein Reich wächst. Amen.